ARD Sounds.
Anfang Januar greifen die USA überraschend Venezuela an. Sie nehmen Präsident Nicolas Maduro gefangen und fliegen ihn aus. Aber das, was wenige Tage später passiert, bekommt kaum jemand mit. Venezuela lässt hunderte Häftlinge frei. Unter ihnen sind viele Ausländer, US-Amerikaner, Spanier, auch Deutsche. Sie wurden unter Maduro verschleppt und eingesperrt, monatelang, ohne Anklage. Einige berichten von Folter. NDR-Investigativreporter Jonas Schreig erzählt in dieser 11KM-Folge von Venezuelas berüchtigten Gefängnis Rodeo 1, von Maduros sogenannter Ausländerabteilung und von einem System, in dem Menschen aus dem Ausland offenbar zu politischen Geiseln werden. Hallo Jonas.
Hallo Nadja.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Nadja Mitzkat. Heute ist Dienstag, der 12. Mai. Und wir starten im Jahr 2024.
Also ich war in meinen Ferien mit einem Kollegen aus Albanien. Und wir haben eine Bootreise in mehrere Inseln gemacht. Und wir hatten einen Notfall. Und wir sind in die Insel Margarita gegangen, um diese Benzinpumpe zu wechseln.
Der Mann heißt Isenia Kustrim. Der ist damals 34 Jahre alt, Friseur aus Bern in der Schweiz. Ursprünglich aufgewachsen in der französischsprachigen Schweiz. Und der hat da sowas wie die Reise seines Lebens vorgehabt.
Ja, wir waren schon 2 Monate über einen Trip. Und ja, das war unsere letzte Woche. Und leider ist es schlecht gegangen.
Hat eine Segeljacht gehabt, mit der er verschiedene Karibikstaaten abgeklappert hat.
Wir haben jetzt gefahren von Insel Grenada, St. Martin, Trinidad und Tobago. Wir wollten Curaçao gehen auch.
Und der sagt, dass er dann eine Panne an seinem Segelboot hatte und außerplanmäßig Halt auf der Insel Margarita machen musste. Und diese Insel ist eben venezolanisches Staatsgebiet. Er erzählt, dass er sich zunächst ganz normal angemeldet hat über Funk.
Und haben uns gesagt, ja, kommen Sie, kein Problem. Wir sind den ersten Tag reingekommen, also in Nationalwasser von Venezuela.
Und dass ihm dann gesagt worden sei, ja, kein Problem, kommen Sie an Land. Vor Ort habe man ihm dann auch gesagt, alles gut, am nächsten Morgen kriege er einen Stempel in seinen Pass, diesen offiziellen Einreisestempel. Ja, es kommt dann aber ganz anders.
Um 8 Uhr am Morgen sind es gekommen mehrere andere Boote mit ungefähr 30, 40 Soldaten.
Bewaffnete Sicherheitskräfte des Militärgeheimdienstes und die verhaften ihn dann.
Sie haben unseren Pass genommen und so eine Maske auf den Kopf gemacht. Und dann haben wir es nicht verstanden, was passiert denn.
Er erzählt, sie seien sehr aggressiv gewesen, hätten ihm die Waffe vorgehalten und er sei dann nur auf dem Bauch gelegen und wusste gar nicht, wie ihm geschieht.
Das war zu viel für mich. Ich hatte Angst und ich könnte es nicht verstehen, was passiert denn.
Also, sie sagen ihm erst, komm ran, komm an Land und dann nehmen sie ihn fest. Warum?
Ja, in dem Moment weiß er das überhaupt nicht. Das war für ihn auch schrecklich, so beschreibt er das, dass er überhaupt nicht verstanden hat, was passiert denn da gerade. Tatsache ist dann, dass er seinen Erzählungen nach in einen Jet gesteckt, in einen kleinen Flieger und zum Dejecim gebracht wird, nach Caracas, in die Hauptstadt des Militärgeheimdienstes. Und der ist eben zuständig für Spionageabwehr. Also da wird ihm dann so langsam klar, der Vorwurf geht in Richtung Terrorismus, Spionage. Aber was der genaue Tatvorwurf sein soll, weiß er eigentlich bis zum Schluss nicht.
Wo wird er dann hingebracht? Wie geht's weiter?
Er wird dann in eine Haftanstalt gebracht namens Rodeo 1. Die ist so ein bisschen außerhalb von Caracas und ist nach Berichten von Amnesty auch berüchtigt für Misshandlungen und mutmaßliche Folter. Und er landet dort in einer Zelle, eine kleine enge Zelle.
Schauen Sie, der Tag war 24 Stunden geschlossen in einer Zelle von 6 Quadratmeter. Konditionen sind sehr schlimm. Keine Spaß, keine Fernseher. Keine Kommunikation mit draußen, gar nicht.
Er ist insgesamt 7 Monate dort in Haft. Dieses Gefängnis Rodeo 1, das hat 3 Blöcke und er landet sozusagen in einem Block im Erdgeschoss. Und im Erdgeschoss war dann eben diese sogenannte Ausländerabteilung. Da sind Dutzende Ausländer inhaftiert.
Okay, da sind also noch mehr Menschen, die nicht aus Venezuela kommen in diesem Gefängnis. Nicht nur der Schweizer Isenia. Heißt das, seine Geschichte ist kein Einzelfall?
Ja, genau. Also wir sind auf das Thema gestoßen im Januar dieses Jahres. Du erinnerst dich ja wahrscheinlich, am 3. Januar wurde Maduro gefangen genommen von den USA.
Immer wieder hatte US-Präsident Trump damit gedroht. Nun hat er in der Nacht eine groß angelegte Militäroperation gegen Venezuela durchführen lassen.
Handyvideos zeigen, dass es in der venezolanischen Hauptstadt Caracas heute früh mehrere schwere Angriffe und Explosionen gegeben hat. Mit dem Einsatz dieser Helikopter ist es den USA nach eigener Aussage offenbar gelungen, den venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro und seine Frau gefangen zu nehmen und außer Landes zu fliegen.
Und danach hat dann die Regierung von Venezuela begonnen, politische Gefangene freizulassen. Hunderte wurden da entlassen und darunter waren einfach auch viele Ausländer. Und wir haben das mitgekriegt und haben uns dann gefragt, was hat es damit auf sich? Also sind das Einzelfälle? Gibt es da irgendwas Systematisches? Mit wir meine ich übrigens das ARD-Studio Mexiko und mich von der NDR-Investigation. Wir haben das gemeinsam recherchiert.
Und dann habt ihr mitbekommen, da sind viele Menschen in diesem Gefängnis. Wie genau seid ihr eigentlich dann mit denen in Kontakt gekommen?
Ja, also wir haben zuerst mit einzelnen Ex-Häftlingen gesprochen, einfach weil wir herausfinden wollten, wie waren da die Haftbedingungen, warum gab es überhaupt diese Ausländerabteilung, und sind dann ziemlich schnell an die Schwierigkeit gestoßen, wie können wir das eigentlich belegen oder plausibilisieren, was die uns erzählen. Also normalerweise gibt es ja in so einem Fall in einem Rechtsstaat zumindest eine schriftliche Anklage oder sowas. Das hatten die aber alle nach eigener Aussage nicht bekommen. Das einzige schriftliche Dokument, das uns so wirklich vorliegt, ist ein Entlassungsbescheid, den manche der Häftlinge, die jetzt Anfang Januar entlassen wurden, gekriegt haben. Das liegt uns vor, und zum Beispiel von einem deutschen Ex-Häftling. Und deswegen war dann der einzige Weg für uns, dass wir gesagt haben, wir müssen mit mehreren von denen sprechen, um diese Erzählung zu plausibilisieren.
Und wie seid ihr da vorgegangen?
Wir sind dann in so eine WhatsApp-Gruppe von Ex-Gefangenen reingekommen und da waren über 60 von denen drin aus eben verschiedensten Ländern, und da haben wir die einfach dann abtelefoniert.
So, I think it's recording now, yeah. It is.
Also meine Kollegen aus dem ARD-Studio Mexiko und ich.
Okay, so you were saying they were interrogating, you were in this military facility for how long?
Und manche haben auch gar nicht mit uns gesprochen, aber mit 20 konnten wir dann eben sprechen.
Pues vamos a eso. ¿Por qué viajaste a Venezuela? El motivo inicial fue turismo.
Mit denen haben wir dann sehr ausführliche Video- oder Telefoncalls gemacht, und mit einigen haben wir dann auch persönlich gesprochen.
All right. Well, thank you very much for sharing the whole story with me. We're going to continue just talking to as many people as possible to kind of get a better idea and better understanding what was happening, especially in Rodeo One. And then at some point there will be a publication.
Was habt ihr in diesen Gesprächen erfahren?
Also vielleicht als Beispiel mal, wir mussten ja nachweisen oder plausibel machen, sind diese Leute überhaupt dort inhaftiert gewesen? In manchen Fällen haben uns das Regierungen bestätigt, in manchen Fällen wussten sie es aber selber nicht. Und da haben wir dann versucht, einfach konkrete Fragen zu stellen. Also zum Beispiel, wie sieht's da vor Ort aus? Da gab es dann so eine übereinstimmende Beschreibung zum Beispiel zu der Zelle, wie groß die war, so ungefähr 1,80 mal 3,50 Meter. In einer Ecke gab es so eine Art Loch im Boden, wo dann der Toilettengang verrichtet werden musste, und eben so ein Schlauch, der von oben über diesem Loch hing, wo dann zweimal am Tag Wasser kam, um eben die Exkremente dann wegzuspülen oder sich zu duschen.
Und wenn du sagst, ihr habt mit mehreren gesprochen, was waren das dann für Geschichten? Konntet ihr irgendwie ein Muster erkennen?
Ja, also erstmal kamen die aus total unterschiedlichen Ländern. Also da waren viele lateinamerikanische Länder dabei, USA, aber auch viele europäische Länder, unter Deutschland, Spanien, Frankreich, Schweiz, Tschechien, Italien, Irland und so weiter. Also die meisten waren Touristen, manche waren aber auch zum Arbeiten im Land. Und was sie aber beschreiben, ähnelt sich schon sehr, angefangen damit, dass sie die Festnahme ziemlich ähnlich beschreiben.
I never thought I would be captured by a government.
Ein Ire hat uns beschrieben, er hat damit gerechnet, dass er in Venezuela von der Drogenmafia oder so entführt werden könnte für Geld oder so, aber nicht eben von einem Staat.
But not by a government. This is called governmental terrorism.
Also er beschreibt das im Prinzip als so eine kartellähnliche Entführung, dass eben vorgehaltene Waffen, Sack über den Kopf, und dann mit dem Flugzeug wurden die Personen dann offenbar aus verschiedenen Landesteilen in die Hauptstadt geflogen. Also da fangen die Überschneidungen an.
Und bei dem Schweizer, bei Isenia, da war ja sehr unklar, was ihm eigentlich genau vorgeworfen wird, ne? Wie war das bei den anderen Leuten, mit denen ihr sprechen konntet?
Ja, so ähnlich. Also die meisten haben über die Zeit schon irgendwie verstanden, dass ihnen Terrorismus oder Spionage vorgeworfen wird. Es gibt nach unterschiedlichen Beschreibungen dann auch so einen Moment, immer nach ein paar Monaten in Haft kommt es zu sowas, das würde ich jetzt mal eine Show-Anklage nennen. Also da kam dann ein Richter und da wurde ihnen dann auch Terrorismus vorgeworfen. Aber sie kannten immer noch nicht sozusagen die genauen Tatvorwürfe. Da sei dann auch ein angeblicher Anwalt dazugekommen, der ihnen aber überhaupt nicht geholfen habe. Was vielleicht noch wichtig ist zu erwähnen, ist, dass natürlich auch wir nicht mit letzter Gewissheit ausschließen können, dass möglicherweise bei irgendeinem dieser Fälle was an den Vorwürfen dran war. Also ich sage mal, gerade bei manchen US-Amerikanern gab es vielleicht auch Ansätze, die man verdächtig empfinden konnte. Also zum Beispiel einer von denen wurde in den USA laut Berichten der New York Times schon mal verurteilt wegen Geldwäsche. Ein anderer hat den militärischen Hintergrund, also zumindest Ansatzpunkte. Was aber natürlich schwierig ist, dadurch, dass das kein rechtsstaatliches, transparentes Verfahren war und die Vorwürfe auch nicht konkret benannt wurden, ist es unmöglich, Vertrauen in diese Vorwürfe zu haben. So sagt das auch Alex Neef von der UN-Faktenmission.
Obviously, it can't be dismissed that allegations in some instances might have been well-founded. But when they are dealt with in a system that violates international human rights standards, then it's impossible to have any confidence in any of those allegations.
Diese UN-Faktenmission arbeitet seit 2019 und die hat die Aufgabe, mutmaßliche Menschenrechtsverletzungen zu untersuchen. Du hast ja gerade schon die Zelle beschrieben, in denen die Häftlinge offenbar untergebracht waren. Darüber hinaus, was haben euch die Gesprächspartner über die Haftbedingungen erzählt?
Ja, die berichten uns von schrecklichen hygienischen Bedingungen. Einige berichten auch von Misshandlungen mit Schlägen, mit Pfefferspray. Im vierten Stock soll es so eine Art Bestrafungszimmer gegeben haben, Piso Cuatro. Da wurden die Häftlinge wohl hingebracht, wenn sie in irgendeiner Form gegen die Regeln verstoßen haben. Nach übereinstimmenden Beschreibungen wurden sie dann dort nackt ausgezogen, an allen Vieren gefesselt und mussten dann über Stunden oder Tage in der Kälte dort ausharren und in eine Kamera schauen. Und immer wenn sie sich bewegt haben oder eingeschlafen sind, seien dann die Wärter gekommen und hätten sie geschlagen. Also es gibt Beschreibungen von auch physischer Gewalt, teilweise bis hin zu Foltervorwürfen. Was für viele aber so das Schlimmste war, eigentlich war die Ungewissheit. Also so einfach in so eine Zelle reingeschmissen zu werden, ohne genau zu wissen, warum bin ich hier eigentlich? Was wird mir eigentlich vorgeworfen? Also die UN nennt das Incommunicado-Haft, wo man dann gar keinen Kontakt hat zur Außenwelt, weder über einen Verteidiger noch irgendwie zu den Angehörigen oder der Botschaft. Und Isenia Kuström, also der Schweizer zum Beispiel, der ist auch immer in unserem Interview sehr emotional geworden, wenn es darum ging, dass er eben diesen Kontakt zur Außenwelt und zu seiner Familie verloren hat.
Ich habe eine sehr gute Beziehung mit meinen Eltern. Und in diesem Ort, in diesem Loch, wo ich war, in meinem Kopf, es war nur, was passiert denn mit meinen Eltern? Ich habe es immer so gesagt, ja, von diesem Ort, wir gehen sowieso raus. Auf die Beine. Oder auf eine Holzkiste. Wir müssen sowieso rausgehen. Und so ist es die Leben. Aber ich wollte es trotzdem. Mit meinen Eltern reden. Eine letzte Mal.
Wie vielen Menschen ist das denn so oder so ähnlich ergangen wie dem Schweizer, wie Isenia?
Die UN-Faktenfindungsmission für Venezuela schätzt, dass es mindestens 120 bis 150 ausländische Gefangene gegeben haben soll, die unter solchen Bedingungen inhaftiert wurden. Und es gab auch dann im Januar 2025 eine Pressekonferenz vom venezolanischen Innenminister, wo er eine ähnliche Größenordnung nennt und ganz stolz präsentiert, dass 120 ausländische Söldner, so sagt er, dass festgenommen wurden.
Was sagt denn die venezolanische Regierung dazu, dass der Schweizer Isenia und weitere Ausländer da offenbar systematisch festgehalten worden sind, gegen alle rechtsstaatlichen Regeln und manche von ihnen offenbar auch gefoltert wurden?
Ja, leider gar nichts. Also wir haben der venezolanischen Regierung eine Interviewanfrage geschickt, haben dann auch nochmal verschiedene schriftliche Fragen nachgereicht, wo es eben um die Vorwürfe ging, aber leider haben sie sich gar nicht dazu geäußert.
Aber was denkst du, basierend auf euren Recherchen, was ist das Kalkül hinter dem Vorgehen der Regierung Venezuelas unter Maduro?
Ja, das haben wir uns natürlich auch gefragt. Und das Ganze spielt vor allem nach der Präsidentschaftswahl 2024. Also die hat er nach Ansicht internationaler Beobachter verloren. Er hat sich aber trotzdem an der Macht festgehalten.
Ich bin Nicolás Maduro, wiedergewählter Präsident Venezuelas. In der Nacht lässt sich der autoritäre Präsident feiern.
Alle Zeichen deuten jedoch auf Wahlbetrug hin, zumal Maduro nicht bereit ist, die Wahlakten zu veröffentlichen oder einem unabhängigen Gremium zugänglich zu machen.
Also da haben diese Festnahmen von Ausländern angefangen. Und da gab es natürlich innenpolitisch Druck, weil diese Wahl im Prinzip gefälscht wurde. Und deswegen hat das Regime dann insgesamt eine Verhaftungswelle vorangetrieben und Oppositionelle und Regimegegner im Land verhaften lassen. Und da kann es natürlich sein, dass auch zufällig einfach Ausländer darunter waren. Der UN-Experte Alex Neef, mit dem wir dazu gesprochen haben, sagt aber, dass da auch eine Strategie dahinter stecke.
There clearly was a determined strategy related to foreign nationals. It wasn't just that they were showing up accidentally amongst the broader prison population.
Dass diese Ausländer eben gezielt festgenommen worden seien.
So yes, a concerted effort to apprehend foreign nationals for a variety of political reasons.
Und warum? Mit welchem Zweck?
Also es gab vor allem zwei mögliche Erklärungen, die uns untergekommen sind. Die erste ist so, dass in dieser instabilen Lage nach der eigentlich verlorenen, aber gefälschten Wahl 2024 das Regime sowas gebraucht hat, um zusammenzurücken. Also dass ihnen das geholfen hat, erzählen zu können, dass es sowas wie eine internationale Verschwörung von außen gab. Und dann haben sie diese Ausländer eben in dieses Narrativ eingefügt als vermeintliche Terroristen. Da gab es auch Anfang 2025, kurz bevor Maduro dann im Amt bestätigt werden sollte, eine Pressekonferenz des Innenministers Diosdado Cabello, der dann ganz stolz die Ausländer präsentiert hat, die inhaftiert wurden. Er sagte dann, es seien über 120 sogenannte ausländische Söldner inhaftiert worden. Und dass die eben versucht hätten, terroristische Akte zu begehen und Venezuela zu destabilisieren. Ja, und dann zählt er die ganzen Länder auf, aus denen die Ausländer stammen. Und endet dann mit einer Drohung an weitere Ausländer, man werde gnadenlos sein.
Und du sagst, es gab aber noch einen zweiten Grund, den ihr für plausibel gehalten habt für diese Festnahmen.
Ja, das ist das, was wir im Prinzip am meisten gehört haben bei unseren ausführlichen Gesprächen mit den Ex-Gefangenen, dass sie selber vermuteten, dass sie so eine Art Faustpfand waren für Verhandlungen mit ausländischen Staaten, also mit ihren Heimatstaaten. Einige Gefangene haben uns gesagt, dass ihnen das mehr oder weniger direkt auch gesagt wurde. Ein spanischer Häftling zum Beispiel sagt, der Direktor habe ihm gesagt, ihr seid menschliche Schutzschilde von Maduro, wenn er kriegt, was er will, kommt ihr raus, sonst eben nicht. Ja, und diese These, die hat uns dann auch Alex Neef von der UN Fact-Finding Mission zu Venezuela bestätigt, der auch davon ausgeht, dass diese Ausländer so eine Art Bargain Chip, also eben Verhandlungsmasse waren.
I guess what we might call bargaining chips, that there was political expediency for the government in having significant numbers of foreign nationals as a means of exerting pressure on other governments.
Und was wollte dann Maduro von diesen verschiedenen Ländern? Also worum geht's da? Geht's um Geld? Geht's um, weiß ich nicht, irgendwelche Erleichterungen für ihn und seine Familie oder?
Ja, das ist schwierig. Also er hatte natürlich ein Bedürfnis nach Anerkennung in diesem Zeitraum, weil er international isoliert war, auch wegen diesen gefälschten Wahlen. Ich sage mal, die vielleicht deutlichsten Beispiele, die es gibt, sind mit den USA. Da gab es in der Vergangenheit immer auch mal wieder so ganz klassische Gefangenenaustausche. Oder Anfang 2025 gab es dann auch so eine Freilassung von 6 US-Gefangenen. Da ist der Sondergesandte von Trump, Rick Grenell, persönlich nach Caracas geflogen, hat diese 6 Gefangenen dann wieder mit in die USA gebracht. Und allein dieser Besuch war für Maduro quasi eine diplomatische Aufwertung. Sowas könnten Gründe gewesen sein. Darüber hinaus ist es schwierig, die Gründe zu kennen, weil die venezolanische Regierung leider auf keine von unseren Anfragen geantwortet hat. Wir haben auch Spekulationen gehört, dass möglicherweise in einzelnen Fällen Geld geflossen sein konnte, aber das konnten wir nicht bestätigen.
Jetzt ist es ja so, dass Maduro außer Landes gebracht wurde. Er ist seit Januar faktisch nicht mehr im Amt. Was bedeutet das denn für dieses mutmaßlich systematische Kidnappen von Ausländerinnen und Ausländern durch den venezolanischen Staat?
Ja, also ich glaube, man muss sich als so deutscher oder europäischer Medienkonsument vielleicht auch nochmal vor Augen führen, dass mit dem Sturz oder mit dem Auseinanderbringen von Maduro ja nicht das Regime beseitigt wurde, sondern das sind ja quasi seine Leute, die auch weiter an der Macht sind. Auch zum Beispiel dieser Innenminister, den wir gehört haben, Diosdado Cabello, der ist weiterhin Innenminister und sehr mächtig. Es sind auch laut der NGO Foro Penal, die so vor Ort maßgeblich ist, zum Stand Ende April immer noch über 40 Ausländer zu Unrecht inhaftiert und über 400 Venezolaner. Wir haben jetzt aber keine Informationen dazu, dass dieses Kidnapping weiterhin stattfindet. So. Nach dem Sturz von Maduro hat die neue Regierung ein Amnestiegesetz verabschiedet, auch auf Druck der USA. Da sind dann eben hunderte Gefangene, politische Gefangene freigelassen worden. Das hat die Regierung allerdings jetzt wieder auf Eis gelegt. Es befinden sich also nach wie vor, nach NGO-Angaben, weiterhin viele in Haft, vor allem auch Venezolaner. Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, den man machen muss. Viele von unseren Gesprächspartnern, von unseren ausländischen Gesprächspartnern haben uns geschildert, dass es ihnen im Vergleich zu den venezolanischen Häftlingen noch ganz gut ergangen ist. Die haben dann gemutmaßt, dass sie eben, weil sie so eine Art Geisel waren, ja auch irgendwie noch herzeigbar sein mussten, wenn es dann zu Verhandlungen kam. Also da gibt es auf jeden Fall Berichte auch von noch schlimmerer Folter gegen venezolanische Häftlinge.
Ich würde gerne einmal noch mal zu Isenia, zu dem Mann aus der Schweiz zurückkommen. Wie ging es denn für ihn weiter? Also wann kam er frei und vor allem auch, wie geht es ihm heute?
Isenia Kuschtrim, der Schweizer, der wurde wohl durch diplomatischen Einsatz der Schweiz schon vorzeitig entlassen. Also er kam schon im Mai letztes Jahr raus. Er ist also jetzt schon ein Jahr in Freiheit. Ihm geht es aber immer noch ziemlich schlecht. Also er besucht Psychologen, versucht das Ganze aufzuarbeiten. Vor allem seiner Familie geht es auch schlecht, weil er hat einen sehr engen Kontakt zu seiner Mutter vor allem, die eben dann 7 Monate lang nicht wusste, wo ist er eigentlich. Er hat uns zum Beispiel erzählt, er muss sich jetzt jeden Tag bei seinen Eltern melden.
Damit die wissen, dass es ihm gut geht.
Jeden Tag, heute.
Weil sie sonst gar nicht mehr aufs Leben klarkommen quasi. Also das geht ihm natürlich bis heute nach. Und das ist auch was sie oft gehört haben. Also viele der Ex-Gefangenen arbeiten nicht wieder, sondern versuchen erstmal irgendwie wieder Tritt zu fassen im Leben.
Danke, Jonas, dass du uns mitgenommen hast nach Venezuela.
Danke euch.
NDR-Investigativreporter Jonas Schreik hat zusammen mit dem Team des ARD-Studios Mexiko recherchiert. Sie geben einen exklusiven Einblick in Maduros Ausländerabteilung im berüchtigten Gefängnis Rodeo 1. Dazu gibt es auch einen Weltspiegelfilm. Den Link stellen wir euch in die Shownotes. Genauso wie den Link zu unserem Podcast-Tipp, nämlich den Weltspiegel-Podcast. Jeden Freitag liefern euch die ARD-Auslandskorrespondenten und Korrespondentinnen Hintergründe und Zusammenhänge zu einem Thema aus verschiedenen Perspektiven, damit ihr wisst, was die Menschen vor Ort gerade bewegt. Den Weltspiegel-Podcast findet ihr in der ARD-Sounds-App. Und morgen geht's bei 11KM um die Frage, wie sicher Deutschland und Europa noch sind nach den jüngsten Ankündigungen von US-Präsident Trump. Denn der will Truppen und bestimmte Waffensysteme abziehen. Welche Folgen hat das? Und was können Deutschland und Europa tun, um diese Sicherheitslücke zu schließen? Dazu morgen mehr. Autorin dieser Folge ist Marleen Wiegmann. Mitgearbeitet haben Stefan Beuting und Marc Hoffmann. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp, Fabian Zweck und Lisa Krumme. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Nadja Mitzkat. Tschüss, bis zum nächsten Mal.